auch ganz besonders will ich die Täuflinge Georg und Elias nochmal begrüßen. Gerade dem Elias dürfte aufgefallen sein, dass wenn es ums Bouldern geht, dass uns da was gemeinsam verbindet. Und zwar hatte Elias mir da ein paar Sachen beigebracht beim Bouldern. Und heute kriegt er die Lektion jetzt zurück in anderer Form. Hättest dir gut überlegen müssen, was du alles sagst. Nee, Quatsch. Ja, ein paar Mal waren Elias mit meiner Frau und mir beim Bouldern hier im Pfaffenhofen beim Alpenverein. Und der Elias hat sich als ganz guter Kletterlehrer herausgestellt. Der heutige Predigttext aus dem Hebräer 10, die Verse 19 bis 26, der wird uns Schritt für Schritt, den wir uns Schritt für Schritt ansehen, der passt auch ganz gut zu diesen Boulder-Lektionen, die der Elias uns dort näher gebracht hat. Wenn man das erste Mal von so einer Boulderwand steht, dann kann man sich schon fragen, was man mit der jetzt anfangen soll. Das sind so ganz viele bunte Steine und irgendwie geht es natürlich darum, dass man da hochklettert. Aber das ist jetzt keine Boulderwand, das ist eine richtige Kletterwand, aber außer Elias fällt es ja fast niemand auf für uns, gell? Genau, aber im Großen und Ganzen sieht die so ähnlich aus, ist bloß nicht ganz so hoch. Ja, da fragt man sich, was macht man jetzt mit diesen ganzen bunten Steinen? Das Ziel ist es, dass man sich letztendlich für eine Farbe entscheidet und die dann auch konsequent hochklettert. Und dass man nicht die anderen Steine einfach nimmt, weil das ist Cheaten, das giltet nicht, sondern dass man bei seiner Farbe bleibt und dann konsequent auf der Farbe hochklettert, bis man zu dem Stein mit der Zielfahne kommt. Auch ihr zwei habt euch entschieden für eine Route durch dieses Leben. Ihr habt euch für die Farbe von Jesus entschieden. Und ihr sagt, ihr wollt auf seine Steine setzen. Mit vielen anderen habt ihr diesen Weg gewählt. Jetzt beim Bouldern ist so, da führt jeder Weg zu irgendeinem Ziel hin, aber im Leben ist der Weg mit Jesus der einzig sichere zum Ziel, mit Gott in der Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Deswegen ist es riesig schön, dass ihr diese Wahl erst getroffen habt und es heute auch in der Taufe dann öffentlich bezeugt habt. Nun gut, am Anfang von unserem heutigen Text. Am Anfang von unserem heutigen Text schreibt der unbekannte Autor des Hebräerbriefes über Jesus Christus. Und er tut dies ganz tief verwurzelt im Alten Testament und in der jüdischen Kultur von seinen Tagen. Er schreibt da im Vers 19 bis 21. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien, ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Ja, der Schreiber des Hebräerbriefs macht uns klar, dass wir durch Jesus nun Zugang zu Gott haben. Er hat eine Boulderroute an die Wand geschraubt, die wir gehen können und die zum Ziel führt. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Wegen, die die Welt oft anbietet und die im Nichts enden. Ohne dass Jesus für unsere Sünden gestorben wäre, könnten wir aber nie in Gottes Gegenwart kommen. Der Vorhang, heißt es hier im Text, im Tempel, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Das Opfer am Kreuz von Jesus genügt, um den Weg zu Gott frei zu machen. Ja, Jesus ist das finale Opfer. Ab jetzt müssen keine armen, süßen Schafe mehr dran glauben, weil Jesus hat das zum Glück abgeschafft. Es braucht auch keinen Tempel mehr aus Steinen, denn es gibt jetzt einen lebendigen Tempel. Und da feiern wir heute, dass da zwei lebendige Steine ganz offiziell dazugekommen sind. Das Evangelium, das der Schreiber des Hebräerbriefs hier in der Sprache des Tempels ausdrückt, ist der Grund, warum wir jemand taufen. Jesus hat einen völlig neuen Weg, den bis dahin niemand anders gehen konnte. Wir können durch ihn nun in Gottes Gegenwart kommen, haben dauerhaft, ja, als Teil seines Leibes oder auch als Baustein seines Tempels Zugang zu Gott. Nicht als Besucher nur an Festtagen, sondern immer, 24/7. Ja, Jesus hat den Weg freigemacht und er fragt, ob du ihm nachfolgen willst. Wenn du diesen Weg wie unsere Täuflinge gewählt hast, gilt für dich auch Folgendes, was der Schreiber des Hebräerbriefs nun in Vers 22 sagt. Dort lesen wir: Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Genau dort lesen wir das nochmal. Wenn wir das Geschenk Jesu angenommen haben, dürfen wir voller Zuversicht vor Gott treten. Das, was eigentlich kein Mensch verdient hat, weil er sündig ist, dem vollkommenen Gott begegnen, das dürfen wir durch Jesus nun tun. Wieder sagt er, dass Jesu Opfer am Kreuz für uns das war, was es gebraucht hat, um gerettet zu werden. Und er erinnert uns hier ganz elegant an unsere eigene Taufe. Wir wurden am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen, lesen wir hier. Symbolisch kommt darin zum Ausdruck, ja, dass Jesus uns von aller Sünde reingewaschen hat, die uns von Gott getrennt hat. Und ganz praktisch ist das hier eine Tauferinnerung und nebenbei vielleicht auch nur eine kleine Anspielung auf die jüdischen Reinigungsbäder, die dem Schreiber des Hebräerbriefes noch gegenwärtiger sein dürften als uns heute. Der Schreiber des Hebräerbriefs fängt also beim Evangelium an und kommt zu unserem Jahr und unserer Taufe. Aber diesem Jahr von uns geht das viel größere Jahr Gottes voraus. Unser Jahr ist nur ein kleines Echo. Ist es überhaupt eine Leistung, ein Geschenk anzunehmen? Das ist ja mal eine Frage. Oder ist es einfach nur dumm, ein Geschenk nicht anzunehmen? Er sagt, du hast die Bolderroute gewählt, dich für die Farbe Jesu entschieden. Und jetzt, so der Schreiber des Hebräerbriefs, leg schwindelfrei los und bleib bei deiner Entscheidung. Das drückt er in Vers 23 folgendermaßen aus. In Vers 23 lesen wir: Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wenn man klettert, ist es ganz gut, wenn man nicht wankt. Das findet man recht schnell raus. Sondern konzentriert auf das Ziel und den nächsten Schritt bleibt. Sonst muss man den Weg ständig nochmal anfangen und die Route nochmal von vorne gehen. Oder man muss umkehren. Beim Klettern, so hatte Elias gesagt, sollte man nicht so sehr auf die Armmuskeln setzen. So viel man sie vielleicht einbildet, ne? Dass man denkt, ah, wie viele tolle Armmuskeln habe ich. Er hat gesagt, es ist viel schlauer, wenn man auf die Beinmuskulatur setzt. Wieso das? Naja, wenn man so drüber nachdenkt, die meisten von uns laufen den ganzen Tag relativ viel rum und benutzen ihre Füße auch. Und die sind sehr viel stärker als unsere Arme. Ja, das gilt leider so ziemlich für jeden. Und die Beinmuskulatur, die ist es gewohnt, viel mehr Ausdauersport zu machen. Während wir mit den Fingern oft auf der Arbeit nur das machen und zu Hause das, sind die Füße doch mehr gefordert im Alltag und besser trainiert für Ausdauer. Es geht also darum, dass man beim echten Klettern an einer echten Boulderwand die richtige Kraft einsetzt, um da hochzukommen. Beim Klettern geht es also darum, auf die Beinkraft zu setzen und nicht so sehr auf seine Armkraft. Und auch im geistlichen Leben ist es ganz wichtig, dass wir auf die richtige Kraft setzen, die uns dem Ziel näher bringt. Wenn wir es mit der eigenen Kraft probieren, dann können wir ja gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir es, 3-4 Steine irgendwie hochzuklettern. Aber dann merken wir auf einmal, wie wir immer müder und schwächer werden und wie nichts mehr vorangeht, man irgendwann wie ein Kartoffelsack an so einem Stein hängt und wieder runterplumpst. Nee, statt unseren schmächtigen Ärmchen sollten wir die Haxen benutzen. Im Geistlichen meine ich damit die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes. Diese Kraft ist es, die uns zum Ziel bringt und auf die wir setzen sollten. Die eigene Kraft ermüdet schnell. Die Kraft Gottes, die ist unbegrenzt vorhanden. Sie hat immerhin gereicht, um dich zu schaffen und das ganze Universum nebenbei auch, das um dich rum ist. Wir sind also mit Christus gestorben und sind nun mit Christus auferstanden. Etwas, das wir in der Taufe feiern, aber das auch zu unserer Alltagspraxis werden sollte als Christ. Es gilt, an dieser Hoffnung festzuhalten, schwindelfrei diesen Weg mit Gott zu gehen. An Gott festhalten, ohne zu wanken. Dabei aber nicht auf die Kraft, auf eigene Kraft oder auf widergöttliche Kräfte zu setzen, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und das gerade auch in schwindelerregenden Zeiten, da eigentlich umso mehr, die viele Menschen um uns herum ja merklich zum Wanken bringt. Nach links und nach rechts. Das gilt gerade auch auf den Philosophie-Achterbahnen unserer Zeit. Zwischen haltlosem Konstruktivismus und gottlosem Naturalismus gibt es einen gottgebundenen Schöpfungsglauben, an dem es festzuhalten gilt und der eine gute Mitte bildet, um uns durch das Leben zu bringen. Die einen mögen links vom Pferd fallen. Die Alternative ist es aber nicht, rechts davon herunter zu plumpsen. Wir wollen am Ende auf dem Pferd reiten, an dem festhalten, was Christus uns gegeben hat. Du und dein Haus, ihr sollt Christus nachfolgen. Eigentlich ist dieser Aufruf im Hebräerbrief auch nicht eine neue Erfindung, die da erst passiert. Was im Hebräerbrief neu passiert ist, dass er das mit der Geschichte von Jesus zusammenbringt und dass er jetzt auch einen Weg aufmacht, den wir überhaupt gehen können und uns festmacht, dass er uns deutlich macht, dass der Heilige Geist da ist, dass wir eine Chance haben, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Aber wir lesen davon auch schon im 5. Buch Mose, in Deuteronomium 5, Vers 32. Auch da lesen wir, achte nun darauf zu tun, wie der Herr, euer Gott, es euch geboten hat. Weicht nicht davon ab, zur Rechten oder Linken. Es gilt also, den Weg, den Jesus freigemacht hat, zu wählen und ihn dann auch konsequent zu gehen, indem wir die Boldersteine wählen, die die Farbe von Jesus tragen, und die falschen, die nicht zu unserer Route gehören, dass wir die liegen lassen, ob sie jetzt nun links vor uns oder rechts von uns sind. Lasst uns diese Boldersteine nun etwas genauer anschauen, die in unserem heutigen Abschnitt genannt werden. Zuerst weist der Autor des Hebräerbriefs dabei auf ein paar wichtige Steine auf unserem Weg mit Jesus hin, an die wir uns halten sollen. Er sagt, das sind die guten Steine, da kannst du dich besonders gut festhalten. Halte dich an die. Das hat der Elias bei mir auch immer wieder probiert, dass er gesagt hat, schau, da kannst du deinen Fuß reinstellen, da kannst du dich gut, leicht hochziehen. Und so ähnlich macht es hier der Schreiber vom Hebräerbrief auch, wenn er uns die guten Klettersteine nun empfiehlt, die wir doch nehmen können. Nimm die richtigen Bouldersteine. Und er beschreibt die nun im Hebräer, im Vers 24 und 25 folgendermaßen. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige es sich das angewohnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ja, der erste Boulderstein, den er empfiehlt, heißt, sich anspornen und Liebe erweisen, Gutes tun. Ja, ihr Lieben, nicht nur über Liebe nachdenken, sondern sie einander erweisen. Das ist hier relativ aktiv. Ihr lieben Dichter und Denker aus Deutschland. Es geht hier in dem Text leider nicht so viel nur ums Dichten und Denken. Das wäre für mich auch praktisch. sondern er ruft uns tatsächlich auf, das auch praktisch zu tun. Natürlich gehört auch eine innere Einstellung dazu, aber wir bleiben zu oft bei einer bloßen inneren Einstellung auch stehen, anstatt tatsächlich auch praktisch einander Gutes zu tun. Oder wir sind der Meinung, wenn ich schon die innere Einstellung nicht habe, brauche ich ja jemand anders auch nichts Gutes zu tun, weil das wäre ja nicht authentisch. Und im Zeitalter der Authentizität geht das ja gar nicht. Was ich nicht fühle, kann ich ja auch nicht machen, oder? Und klar, die Bibel redet auch oft davor, wie wichtig die innere Einstellung ist, wenn ich was tue. Jesus sagt ja auch, dass Sünde bereits ganz vorne im Inneren beginnt, bevor man es überhaupt bemerkt und bevor sie vielleicht irgendwie außen sichtbar wird. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass das Gute, das man kennt, nicht tut, weil die innere Einstellung noch nicht Juhu dazu schreit. So wie du deinen Kindern zu essen und trinken gibst, auch wenn sie dich vielleicht gerade nerven, ich hoffe, ihr macht das, sonst sag mir Bescheid, dann gebe ich denen lieber was, wo sie nichts kriegen. Aber das macht ja eigentlich jede Eltern, auch wenn die Kinder nerven. So sollen wir einander als Geschwister im Glauben aber auch Gutes tun, auch wenn das Geschwisterlein im Glauben auch mal nervt. Das ist im Grunde auch die Voraussetzung für die Feindesliebe, wenn wir über die Gemeinde hinausdenken. Es gilt nicht darauf zu warten, dass ich meine Feinde von tiefstem Herzen liebe und das zutiefst spüre, bevor ich anfange, ihnen Gutes zu tun. Das Geheimnis ist ja auch, dass manchmal das richtige Tun dem richtigen Denken auch vorausgehen kann und dass der Zusammenhang nicht immer aus dem richtigen Denken kommt, automatisch das richtige Handeln ist. Der nächste Stein, den der Schreiber des Hebräerbriefs mit dem ersten ganz stark verbindet, lesen wir in Vers 25. Da steht, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Das Motto lautet also, ermutigen durch Anwesenheit statt glänzen durch Abwesenheit. Ermutigen durch Anwesenheit statt glänzen durch Abwesenheit. Klingt komisch, ist aber so. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, was einfach menschliche Nähe bedeutet, ohne dass überhaupt so viel passiert, ne? Dass man einfach irgendwo da ist. Am offensichtlichsten und klarsten wird es uns vielleicht noch, wenn wir an neugeborene Babys denken, von denen ja irgendwie jeder weiß, wie dringend die Mama brauchen und auch den Papa. Na, und wie wichtig einfach die Anwesenheit der Mutter ist, mal davon abgesehen, was die Eltern sonst alles für das Kind tun, aber wie wichtig es ist, dass per se die Mutter erstmal einfach da ist. Ja. Es gibt ja diese komischen Experimente, wo man nicht so genau wissen will, wie man das überhaupt rausgefunden hat, wo man Baby alles gegeben hat, außer menschliche Nähe, und das Baby das leider nicht überlebt hat. Eines der wichtigsten Sachen, was ein Mensch braucht, was wir oft unterschätzen, sind nicht nur diese Lebensmittel, sind nicht nur medizinische Versorgung und diese Sache, sondern einfach auch menschliche Beisammensein. Und das gilt auch im geistlichen Leben. Aus dem Hebräerbrief lernen wir heute, was für Babys und Kinder gilt, gilt auch für erwachsene Babys im Glauben und sogar für Erwachsene und für alle Christen, die wir eine Gemeinde sein sollen. Anwesend sein ist andererseits schön, ne? Es macht irgendwie das Leben auch hier relativ einfach erstmal. Anwesend sein ist schon die halbe Miete. Andere ermutigen einfach durch Anwesenheit, statt glänzen durch Abwesenheit. Aber wir lesen dann weiterhin in diesem letzten Abschnitt, dass wir einander ermutigen sollen, auch aktiv. Ein erster Schritt ist vielleicht dadurch, dass wir einfach da sind. Aber wenn wir dann schon da sind, ist Tür und Tor ja weit offen, dass ich selber ermutigt werden kann oder dass ich jemand anders dann auch ermutigen kann. Einfach, weil ich die Menschen ja dann auch schon treffe. Wir sollen einander ermutigen, ermahnen, nicht zu schwanken, gerade in chaotischen Weltzeiten. Da lesen wir das so ähnlich wieder. Auch dieser Text hier macht deutlich, ja, der Tag rückt näher, wir leben gerade in der Zeit, der Märkte, das irgendwie so im eigenen Leib, die Zeiten werden irgendwie schwieriger, so die nächste Wehe ist gerade völlig im Anrollen. Ihr müsst es eigentlich merken, wir leben in chaotischen Zeiten und gerade dann sollten wir mit dem Ermutigen nicht aufhören, sondern uns umso mehr anspornen. Gerade in chaotischen Zeiten gilt es an Gottes Wort, das durch den Geist lebendig wird, festzuhalten, um wahres Leben zu finden. Was chaotische Zeiten brauchen, ist nicht noch mehr Orientierungslosigkeit, ist bestimmt nicht weniger von Gottes Wort, sondern es braucht mehr Orientierung durch sein Wort, dass wir uns gemeinsam um Gottes Wort versammeln, statt ein jeder sich um die Lieblingsworte von irgendwoher in der Welt. Wenn mich die Weltzeit in gewissen Punkten verwirren will, komme ich näher zu Gott und seinen guten Worten, dann sollte ich zurücklaufen und noch tiefer fragen, schauen und tiefer graben. Vielleicht ist unsere Tradition auch nicht immer die Antwort, aber Gottes Wort ist es ganz sicher und dort können wir die Antwort finden. Dann wäre es jetzt ganz schön gewesen, ich hätte die Predigt einfach nach dem Punkt aufhören können, weil es ist immer einfacher, wenn man nur die positiven Steine so nimmt, na, die an der Wand kleben. Da hat man nur ein paar positive Aufrufe gemacht, da orientier dich, das sind gute Sachen. Aber die Bibel, die redet halt nicht nur von den Steinen, die wir nehmen sollen, sondern sie hat auch immer wieder ganz klare Worte zu den ganzen anderen Steinen, die so im Leben rumkleben und anbieten, dass man sie nimmt. Neben den richtigen Boulder-Steinen, die wir nehmen sollen, die in der Farbe von Jesus, gibt es eben auch die vielen anderen. Und wenn man klettert, denkt man sich ja schon manchmal, Manno, warum darf ich diesen schönen großen Stein, wo mein Fuß ja locker drauf passt, der eine super duper Trittfläche anbietet, nicht nehmen? Und stattdessen hat mir der Kerli vor die Route hier diesen kleinen Hebel dahin gesetzt und den soll ich jetzt irgendwie benutzen? Im Leben meinen wir das ja auch manchmal. Da ist dieser moralische Kompromiss oder dieser andere Weg neben dem von Gottes Wort, der doch viel einfacher aussieht. Sollen wir nicht da einfach mal einen Schritt gehen? Was für eine große, schöne Trittfläche. Das macht es doch viel einfacher, um weiterzukommen. Soll ich nicht einfach doch den breiten Weg nehmen? Komme ich vielleicht viel leichter ans Ziel? Wenn ich diese Abkürzung nehme, diesen vermeintlich einfachen Schritt mache, oder soll ich stattdessen tatsächlich warten, bis Gott mir schenkt, was ich brauche? Oder soll ich mir nicht lieber einfach mit meinen Händen jetzt schon nehmen, was ich haben kann? Und ich denke, jeder von uns kennt in der Bibel, aber auch im praktischen Leben christliche Biografien, die sich genau an solchen Punkten letztendlich entscheiden. Von Christen, die lange auf etwas warten, was ihnen versprochen wurde, und von Christen, die des Wartens müde werden und Kompromisse eingehen und ihre eigenen Schritte wählen. Die vielleicht vorerst ganz andere Wege gehen. Es ist auch die Geschichte von Abraham und von Jakob und von ganz vielen anderen in der Bibel, die in der Spannung waren, kompromisslos auf Gottes Wort zu setzen oder Kompromisse einzugehen. Abraham musste sich fragen, ja, warte ich, bis ich mit meiner Frau tatsächlich diesen Nachkommen kriege, den Gott mir versprochen hat? Oder trickse ich da nicht doch ein bisschen menschlich und nehme halt noch eine andere Frau und dann mache mir das kulturell halt so, dass es so aussieht, als ob es mein Kind wäre? Und oft führt uns Gott in seiner Gnade auf den falschen Wegen wieder zurück, wie er es mit Abraham gemacht hat, auf den richtigen. Und ein Fehltritt ist für Gott nicht gleich das Ende. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs gibt uns trotzdem, nach all den schönen und guten Worten hier, im Vers 26 auch eine ganz klare Warnung mit auf den Weg. Nämlich dort lesen wir, wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünde wegnehmen kann. Ja, wir leben in einer Weltzeit, die uns dazu verführt, dass wir einfach alle Dinge, wo die Bibel anfängt, menschliches Verhalten zu kritisieren oder ein kritisches Wort zu sprechen, dass wir das ganz gerne weglassen wollen. Und dass wir uns nur auf positive Zusagen stürzen oder auf das, was irgendwie noch nach unserer Weltzeit klingt. Wir wollen viel lieber Leute hören, die uns sagen, was wir alles dürfen, als Menschen, die uns auch mal sagen, was wir nicht dürfen. Und Gottes Wort, da stecken nicht nur Menschen dahinter, sondern Gott auch selbst. Jetzt ist es aber so, wenn schon Jesus im Missionsbefehl in Matthäus 28, 18 sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern und lehrt sie halten alles, was ich euch gelehrt habe. Heißt alles eben nicht nur das, was gerade gefühlt in die Weltzeit passt, sondern auch die anderen Dinge, die die Bibel lehrt. Der Abschnitt, der hier im Hebräerbrief losgeht, ist relativ lang. Und es geht um eine ganze Menge falscher Bouldersteine. Die könnt ihr euch heute Mittag mal zuführen. Die nicht zum Weg von Jesus passen. Aber damit wir heute noch fertig werden, habe ich mal drei eingegrenzt, die wir in diesem Text zum Teil finden, aber die auch im Neuen Testament so zu Hause sind. Es sind, denke ich, so drei falsche Bouldersteine, drei falsche Götzen, für die unser deutsches Volk irgendwie relativ affin ist. War, ist oder wieder wird, wie auch immer. Die Deutschen, ihr wisst ja, wir sind ja relativ konsequent, einen Weg, den wir mal eingeschlagen haben, dann auch konsequent weiterzugehen. Das hat ja irgendwie auch mal zur Reformation geführt, was dann ganz gut war, so auf längere Sicht. Aber wir haben auch immer wieder schon Wege gegangen, die sehr kritisch waren, wo unser Volk Götzen angebetet hat, die ja zu schlimmen Dingen geführt haben. Zuerst war da der Götze Germania mit dem Wahlspruch Deutschland über alles, mit Millionen Toten in Europa und der Welt und seinen dämonischen Angriffen auf alles jüdische Leben. Nachdem dieser Weg offensichtlich als falsch ganz klar wurde, kam eine kurze Zeit des Aufatmen, ein Umdenken, ein Nachdenken. Und kurze Zeit nach dem Krieg liest man, waren in Deutschland die Kirchen wieder voll und es wurde wieder mehr nach Gott gefragt. Aber es wäre zu schön gewesen, wenn hier wirklich eine Umkehr längerfristig passiert wäre. Denn anstatt sich wieder Gott zuzuwenden, haben wir uns wohl den neuen Götzen aufgeladen. Und diesmal nach dem Krieg hieß er erstmal Mammon. Und dieser Götze des Gelds, der hat bis heute viel Macht über uns. Dieser Götze hat das Motto, Hauptsache die Wirtschaft brummt. Egal, was das mit unserer physischen und psychischen Gesundheit macht, egal, was das mit anderen Menschen auf diesem Planeten macht, die nicht so viel Glück haben und wirtschaftliche Power wie wir. Und oft auch ganz egal, was das mit unserem Planeten an sich macht, mit unserer Umwelt, mit der Natur. Eigentlich hat Gott gesagt in Genesis 1, wir sollen über diese Welt herrschen, wie gute Hirtenkönige. Wie er, der gute Hirtenkönig, ist für uns, so sollen wir als gute Hirtenkönige über die Welt herrschen. Für uns ist es aber oft einfach, möglichst viel Geld für sich selbst rauspressen, in möglichst kurzer Zeit. Inzwischen verliert, glaube ich, auch dieser Götze in Deutschland etwas an Einfluss. Auch deswegen, weil immer zusehends offensichtlicher wird, zu was er führt letztendlich. Dass unser Planet schneller ausblutet, als er müsste, dass unter dem Raubbau auch andere Menschen leiden und nicht nur alle gewinnen. Und so, weil, und ich denke, das ist der größte Grund, weil viele von uns im persönlichen Leben halt merken, dass Geld allein tatsächlich auch nicht glücklich macht und dass es bei Weitem auch nicht die Antwort auf alles ist. Die Frage ist halt dann, kehrt unser Volk jetzt auf die richtige Route zurück? Halten wir uns deswegen jetzt wieder an Christus, erinnern uns an seine Werte und seine Wege. Und ich habe den Eindruck, dass wir das wieder nicht tun und dass wir uns stattdessen dem nächsten Götzen zuwenden, der momentan mit aller Macht aufsteht, und zwar dem Eros. Der Gott der sogenannten freien sexuellen Liebe, der alles erlaubt, zu was irgendwer sich hingezogen fühlt und wo kein Veto eingelegt wird. Für uns aber als Christen sollte gelten, wir folgen weder Germania nach, noch dem Mammon, noch dem Eros. Für uns gilt der Weg, den Christus für uns gebahnt hat. und die Orientierung und die Bausteine, die er für uns dort hingestellt hat, damit wir gut ans Ziel kommen können. Wir sollen nicht von einem Götzen zum nächsten schwanken, sondern schwindelfrei seinen guten Weg folgen, für den wir uns entschieden haben. Jesus, der hat diesen Weg freigemacht. Wir haben uns dafür entschieden. Ihr habt es heute in der Taufe offiziell bekannt. Und jetzt wollen wir nicht länger schwanken, sondern die richtigen Griffsteine in Jesu Farbe ergreifen und nicht ermüden, sondern aus der Beinkraft des Heiligen Geistes loslegen, schwindelfrei. Für unsere Täuflinge habe ich als kleine Erinnerung noch was mitgebracht, damit ihr immer wisst, wo ihr euch festhalten könnt. Ihr dürft die gerade noch kurz abholen hier vorne. Und zwar könnt ihr hier bei jedem Schluck dran denken, dass ihr auf die richtige Farbe gesetzt habt und dass Gott die richtigen Griffsteine für euch bereithält. Amen.